Grüß euch und habe Ehre, euer Herr Direktor hier. Jetzt mit der erneuten Folge KI and Me. Und heute habe ich mal ganz einen speziellen Gast hier auf der CIO Summit von der Confare geschnappt, und zwar den Rainer Weinzettel. Herzlich willkommen, Rainer.
Ja, herzlichen Dank fürs Einladen.
Ich habe natürlich vorab mal ein bisschen vorbereiten müssen, ja, nicht nur geschnappt, sondern das LinkedIn-Profil mal mit so einem Agenten durchgescrollt. Ich würde dich vorstellen und du könntest dann ergänzen oder sagst, ja, totaler Blödsinn.
Sehr gerne. Ja.
Das gar nicht. Und zwar Senior Account Executive von Genesys, wenn man so spricht, oder Genesys vom System.
Genesys.
Ja. Perfekt. Genesys, Hintergrund über 30 Jahre IT-Karriere, Stationen bei IBM, Microsoft Österreich, T-Systems, HP Enterprise, Salesforce, Fokus auf Customer Experience,
ja.
IT-Vertriebsexperte mit technischem Background. Und das Highlight ist, verantwortlich für den Marktaufbau von Genesys in Österreich.
Ja, genau. Also technischer Hintergrund bedingt, ja, sicher. Täglich, ich erlebe Technik jeden Tag, aber ich habe mich immer schon mehr dafür interessiert, wie die Auswirkungen von Technologie auf Menschen wirkt. Das ist eher mein Thema.
Würdest du hier was ergänzen bei der Vorstellung?
Puh, na, eigentlich bin ich Geograf und Historiker und per Zufall in der IT-Branche gelandet.
Das ist interessant. Okay.
Und habe diese Entscheidung nie bereut.
Und wie war der Zug oder wie ist das passiert?
Ja, so wie es oft ist, nach Ende des Studiums, damals habe ich auf den Zivildienst warten müssen, ein Jahr. Und ich habe bei einem Assessment Center die Möglichkeit gehabt, entweder zu Unilever oder zu IBM zu gehen. Die IBM hat gesagt, komm zu uns, du kriegst eh nur einen Jahresvertrag. Und die Unilever hat gesagt, machst du erst das Bundesjahr und dann komm nachher zu uns. Dann bin ich halt zur IBM gegangen.
Das war also relativ einfach,
sehr pragmatisch, ja. Ich war jung, ich habe das Geld gebraucht.
Okay, das hatte ich richtig gehabt. Du bist jetzt seit über 30 Jahren in der IT-Branche. Was treibt dich noch immer an, dass du so lange in dieser Branche verhaftet geblieben bist?
Ja, irgendwie ist das für mich die innovativste Branche. Innovationen, Veränderungen, Neues hat mich eigentlich schon immer interessiert. Konstant sich aus deiner eigenen Komfortzone wiederum rausbewegung, Veränderungen selber zu gestalten, statt verändert zu werden. Da ist für mich die IT-Branche eigentlich prädestiniert dafür.
Du baust dein Unternehmen auf.
Ja.
Was ist Genesys und warum ist es für Unternehmen interessant?
Na, stell dir mal vor, du hast ein Orchester und in dem Orchester spielen sehr viele Menschen, aber auch digitale Agenten. Und du bist ein Dirigent, der vorne am Pult oben ist und versuchst, das bestmögliche Musikerlebnis für deine Kunden zu bringen. Und das machen wir. Also wir wollen Unternehmen die Möglichkeit geben, mit ihren Möglichkeiten die eigenen Kunden so zu begeistern, dass sie weiter Kunden bleiben. Also das heißt, wenn eine Beschwerde kommt, dass man diese Beschwerde auch gut aufnimmt, dass man sie rasch behandeln kann, dass man sie wertschätzend behandeln kann und dass hier auch in der Wertschätzung wirklich das Thema Empathie ganz wichtig vorne dabei ist. Das betrifft jedes Unternehmen, das in irgendeiner Art und Weise mit Kunden kommuniziert. Früher klassisch Telefon, E-Mail, ganz früher, na, Rohrpost nicht, aber Brieftaube. Und heute halt Chatbot, App, WhatsApp und welche Kanäle es in Zukunft auch immer geben wird. Ja, das Kommunikationsverhalten von Menschen hat sich dramatisch gedreht. Meine Tochter ist 26, mein Sohn ist 20. Für die ist ein Telefon ein Schreibgerät und weniger ein Gerät, wo man telefoniert.
Ja.
Und diese Generation will aber auch gehört werden und die Generation will auch was kaufen oder will auch eine Beschwerde einreichen können. Die machen das halt dann über WhatsApp oder TikTok oder über was immer auch. Und das orchestrieren wir und helfen dem Unternehmen, ein ganzheitliches Bild von einem Kunden zu bekommen.
Das heißt, sehr viel Fokus auf dem Customer Experience Bereich, wenn
ja.
man so will.
Und
wie verändert sich das? Wie Kunden jetzt mit dem Unternehmen kommunizieren. Du hast schon einen Punkt angesprochen, so über WhatsApp, die Kanäle. die reinkommen, sind anders. Ist auch nicht dieser Uncanny Valley-Effekt noch ein bisschen da, wenn ich jetzt mit einem Voicebot rede und man denkt, oh, das klingt ja nach Voicebot oder...
Ja, ich meine, der Zugang zu solchen neuen Themen ist immer ein spannender. Ja? Also es gibt welche, die wollen unbedingt immer als Erste dabei sein, und ich kann mich noch an die ersten Chatbots von vor 7, 8, 9 Jahren erinnern.
Die Lufthansa immer noch hat.
Ja, die sind aber auch schon besser geworden, muss ich sagen. Aber ich kann mich noch gut an diese Chatbots erinnern, die, wo du gehofft hast, wann kommt eigentlich ein Mensch. Wir selber haben mittlerweile den Level in der Sprache erreicht, in Voicebots, wo du echt aufpassen musst, dass du verstehst, dass es gar kein Mensch mehr ist. Und ich habe vor kurzem mit einem Banker gesprochen, und der hat gesagt, wir versuchen einen digitalen Rezeptionisten zu finden. Und ich glaube, das drückt es schön aus. Ja? Also die Empfangsdame, der Empfangsherr, der muss nicht unbedingt ein Mensch sein. Und die Erwartung von einem Konsumenten ist auch, dass man diese Funktion rund um die Uhr zur Verfügung gestellt bekommt und eben nicht nur zu Bürozeiten. Die Technologie ist ausgereift. Technologie versteht Schweizerdeutsch, versteht Pakistani, versteht Serbisch, Österreichisch, alles Mögliche. Und kann so ein Unternehmen auch wirklich helfen, neue Kommunikationswege für die Kunden zu finden.
Es ist ja auch so, dass auch investiert worden ist. Ich glaube, die Zahlen darf ich sagen, weil ich sie rausgefunden habe. Ich hoffe, ja. ServiceNow und Salesforce haben ja auch investiert in Genesys, und zwar 1,5 Milliarden Dollar.
Ja.
Was sagt das über die Zukunft aus? Also, dass Leute dran glauben, würde ich mal sagen.
Na, absolut. Ja, ich meine, beide sind uns sehr liebgewonnene Partner. Salesforce durfte ich in Österreich aufbauen. Die ServiceNow-Mannschaft treffe ich regelmäßig. Dort geht es ja bei beiden Häusern auch darum, immer sehr nahe am Kunden zu bleiben und deren Kunden wiederum mit neuen Erlebnissen wirklich zu bereichern. Die Möglichkeit, eben Sprache, digitale Kanäle einzusetzen, das geht mit uns halt einfach out of the box gleich. Und da ist es relativ klar, dass Unternehmen wie eine Salesforce oder eine ServiceNow einfach unsere Funktionalitäten gerne übernehmen, damit sie auch dieses Erlebnis weitergeben können.
Und dann wahrscheinlich auch in Agentforce dann mit einsetzen.
Klar, ja. Auch der Einsatz oder das Zusammenarbeiten von Agents, das wird ja das spannende Neue sein. Ja? Also Agents, irgendwo in irgendeinem Silo hat wahrscheinlich schon jeder mal damit ausprobiert, aber nehmen wir das Beispiel nochmal vom Orchester von Beginn her. Ich habe dann plötzlich halt an der Pauke, am Kontrabass und an der Querflöte drei verschiedene Agents, die unterschiedliche Instrumente spielen, und die spielen halt im Gesamtorchester mit. Und das kann ein Agent von ServiceNow sein, das kann ein Agent von Salesforce sein, es kann auch ein Agent sein, den ich mir selber programmiert habe, oder es kann auch ein Agent von Microsoft sein. Das ist völlig irrelevant, weil es dem Kunden am Ende des Tages ja egal ist, welcher Agent diese Tätigkeit übernimmt. Der möchte zum Schluss das perfekte Erlebnis haben. Und das ist das, was wir von der Plattform her bieten wollen.
Empathie und KI. Ihr habt da ein Webinar gemacht, Empathy by Design. Und was steckt da dahinter? Was war da der Zweck oder was ist es gegangen?
Wir kommen aus einer sehr stark serviceorientierten Welt, wo es darum gegangen ist, Prozesse zu analysieren, zu streamlinen und sehr effizient zu werden. Und da blieb oft die Empathie stecken. Das war eben die erste Phase auch von den Chatbots, wo man nur gehofft hat, wann hebt da endlich mal ein Mensch.
Ah, ja. Bitte A. Ah.
Ja, das, ich sag's noch einmal, ich schreib's noch einmal. Und dann schreibst du irgendwann, please a human being, und dann hat es irgendwann einmal funktioniert und dann hast ein indisches Callcenter dran gehabt. Na, aber genau diese Effizienzsteigerung, die ist das eine Teil von einer Kundenkommunikation, aber auch wirklich das wahrgenommen werden, ja, dass ich wertgeschätzt werde. Das ist eben der andere Teil. Das beginnt damit, dass ich jetzt, wenn ich ein Anliegen habe, das nicht dreimal wiederholen muss, bis derjenige, der wirklich Ahnung hat, mir helfen kann. Es geht darum, dass wenn ich in einer bestimmten Stimmung bin, dass das auch ein künstlicher Agent auch mitbekommt und dementsprechend reagiert. Nehmen wir mal die 85-jährige Frau her, die bei einer Versicherung wegen einer Lebensversicherung anruft. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Partner verstorben ist, ist dann schon wahrscheinlich. Und da brauche ich dann auch eine andere Gesprächsannahme oder eine andere Bot-Texte, als wenn ich jetzt jemanden, der gerade sein Haus das er für seine frische Familie baut und versichern möchte, besprechen möchte mit einem Agenten. Ich glaube, am besten ist es zu sehen, wenn jemand mit hochrotem Kopf in einen Call reinkommt und mit einem Lächeln zum Schluss rausgeht, dann habe ich es richtig gemacht. Mhm.
Und deswegen ist Empathie so wichtig.
Na, Empathie ist, glaube ich, generell in Zeiten wie diesen immer wichtig. Ja. Also die wir erleben, glaube ich, immer wiederum Vorfälle, auch im Netz, wo man sich denkt, wo ist da die gute Erziehung überhaupt geblieben? Und in den Bereichen, die man selber beeinflussen kann, sollte man hier auch agieren. Und wenn ich jetzt in einem Unternehmen für das Thema Kundenkommunikation zuständig bin, dann kann ich es beeinflussen, dass ich zufriedene Kunden habe. Weil schlussendlich ist am Gehaltszettel auch immer nur dann auszahlbar, wenn Kunden da sind, die auch für meine Services zahlen wollen.
Ja, absolut. Viele Kunden haben aber auch dann Angst, oder vielleicht gar nicht viele Kunden, aber auch, ja doch, dass eben diese Chatbots so ein bisschen so das persönliche Service zerstören. Ne? Dass man sogar so, na, ich will zum Human weiter, was du auch schon erwähnt hast. Ist die Angst überhaupt berechtigt?
Wenn es schlecht gemacht ist, ja. Mhm. Wenn es gut gemacht ist, merkt man oft den Unterschied nicht. Mhm. Ich glaube, es sollte auch die Wahl geben. Ja? Also das Kommunikationsverhalten, wenn man sich unterschiedliche Studien anschaut, ist so ungefähr so beim Schnittstelle 45-50 Menschen unter diesen, unter diesen Altersklassen wollen nicht mehr anrufen, wollen keine E-Mails schreiben, sie wollen Self-Service haben, Chatbots und Voicebots. Das ist für die schon ein akzeptiertes Kommunikationsmedium, das ihnen lieber ist als Telefonate oder E-Mails. Ältere Generationen sind noch deutlich konservativer. Die wollen halt eine persönliche Betreuung. Und die komplette Bandbreite muss auch ein Unternehmen anbieten können.
Das bedeutet, es wird sich in diese Richtung verschieben, aber peu à peu. Das heißt, jetzt haben wir es halt auch ein bisschen aufgeteilt, jetzt hast du doch die Möglichkeiten, aber wir sehen schon in der Zukunft, dass wahrscheinlich mal vollautomatisiert in diese Richtung gehen könnte.
Ganz glaube ich nicht. Ja. Erinnere dich an das Thema, wo man das erste Mal E-Mails kennen und so weiter gehabt haben, da hat man immer geglaubt, die Drucker werden wir bald nicht mehr brauchen, Papier auch nicht. Ich glaube, wir drucken noch immer und wir brauchen noch immer Papier. Auch die Tageszeitungen sind Gott sei Dank nicht verschwunden in gedruckter Form, auch die Bücher sind Gott sei Dank nicht verschwunden. Es wird immer eine Koexistenz in den beiden bleiben. Das, was sich verschieben wird, ist, dass es immer mehr einfachere Tätigkeiten automatisiert werden, komplexere Fragen aber durchaus noch immer von Menschen beantwortet und diskutiert werden. Mhm. Fälle, die vielleicht nur 2, 3, 4 Mal im Jahr vorkommen, die wird ein Chatbot auch nicht wirklich sinnvoll bearbeiten können. Die Öffnungszeiten von einem Theater oder sowas kann jederzeit ein Chatbot beantworten. Also ich glaube nicht, dass der Mensch jemals ersetzt wird. Ich hoffe es zumindest.
Was unterscheidet den österreichischen Markt von anderen Märkten? Oder sagen wir mal europäische Märkte?
Puh, also ich bin ja jetzt wirklich schon einige Zeit in dieser Industrie drinnen und ich habe mehrere Bereiche aufgebaut und für mich, ich habe irgendwie so die Conclusio gefunden, also die Geburtsquelle der meisten Innovationen, das kann man als Europäer gut oder schlecht finden, ist nun mal USA. Da werden die meisten Sachen erfunden. Wenn das halbwegs erfolgreich ist, schwappt das relativ schnell in den anglikanischen Raum rüber. Und von dort aus kurze Zeit später in, würde ich sagen, eher ins progressivere Europa wie Benelux, die Nordics und in die großen Geografien, wo gleich einmal ein Skaleneffekt auch für ein Unternehmen erwartbar ist. Von den Kulturen her sehe ich zum Beispiel Schweiz mit einem sehr stark internationalen Unternehmensanteil, schneller aufnahmebereit für Neues, dann Deutschland, weil sie einfach auch sehr viel mehr global agierende Unternehmen haben. Und klassische österreichische Unternehmen sitzen gerne in der zweiten Reihe, gehen dann in erste Reihe fußfrei, verschränken die Ärmel und sagen mal, das schauen wir mal an.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Und dann sehen wir schon. Ja. Also wir sind jetzt sicher nicht das Land der Disruptoren. Da sieht man, wenn man Startup-Statistiken anschaut, wo sind wirklich die Hubs, wo auch Risikokapital ist, wo werden wirklich neue Themen zuerst angegangen. Das ist Österreich nicht. Wir sind aber auch nicht die kompletten Verweigerer. Irgendwann einmal machen wir es dann doch. Mhm. Wir sind wahrscheinlich das Land, das gerne früher manchmal den einen oder anderen Trend ausgesessen hat. Bei AI ist das ein Schuss nach hinten. Ja? Also das geht nicht vorbei. Das kann man nicht aussitzen. Das ist einfach da. Mhm.
Und deswegen tun wir uns wahrscheinlich auch schwer.
Ja, ich glaube, es ist starke Persönlichkeitsthema. Ja? Wir sind ein Land, wo man gern, wenn man eine Komfortzone mal gefunden hat, in der man sich wohlfühlt, dann wird man schnell zum Besitzstandswahrer. Dann möchte man, dass diese Komfortzone bis zum Lebensende eigentlich konstant bleibt und dann ist die Veränderung eine Bedrohung und keine Chance. Es gibt aber trotzdem, Gott sei Dank, Leute, die sagen, ja, der Sessel ist bequem, aber schon durchgesessen, jetzt suche ich meinen neuen.
Aber das bedeutet so, in 5 Jahren gehen wir nicht von Österreich aus, gehen wir mal so europäisch aus. Werde ich als Kunde das überhaupt noch merken, ob ich jetzt mit einer KI oder mit einem Menschen spreche?
Nein.
Nein. Wird so sein, oder?
Also ich glaube, das dauert nicht einmal mehr 5 Jahre. Es gibt schon einige Beispiele, da tut man sich heute schon sehr, sehr schwer. Da muss man verdammt aufpassen. Mhm. Und wenn man sich jetzt die Innovationen anschaut, also wenn man gerade den CIO-Summit hernimmt, vor 2 Jahren hat da jeder noch irgendwie AI gerade buchstabiert, ja, und jeder, der irgendwo einen LLM im Unternehmen bedienen hat können, hat schon geglaubt, jetzt hat er die AI kapiert. Das ist so schnell gegangen, das ist unglaublich. Ja, und wir selber haben einmal die Woche ein neues Release.
Ja,
in der Welt, wo ich herkomme, vor über 30 Jahren bei der IBM, da hat man alle 7 Jahre einen Mainframe mal mit einem neuen Release versehen und dann die Tür zugesperrt und 7 Jahre später wiederkommen.
Ja. Wie gehen die Leute um? Wie merkst du es selber? Wie gehen die Leute mit der Geschwindigkeit um? Wird uns das mal so auf den Kopf wieder fallen, weil es einfach zu schnell geht?
Also Murphy's Law existiert ja schon lange. Und man verklärt gerne mal so auch ein bisschen die Vergangenheit, aber die die Veränderungsgeschwindigkeit, die hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Aber ja, nur mal schauen, was der Ford mit seinem Fließband gemacht hat oder was mit der Dampfmaschine passiert ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir plötzlich in einem Jahrzehnt leben, wo wir die Geschwindigkeit erfunden haben. Die berühmten Geschichten von den Eisenbahnen, wo manche geglaubt haben, dass man, wenn man schneller als 30 km/h fährt, die Seele verliert und dass das den Menschen dumm macht und so, das ist auch erst ein bisschen mehr als 100 Jahre her. Die Geschwindigkeit ist da und wie bei jeder Veränderung gibt es Menschen, die möchten sie nicht wahrhaben, dann geht es ihnen auf alle Fälle zu schnell. Und es wird Menschen geben, die sagen, Gott sei Dank geht das endlich und denen geht es vielleicht sogar noch zu langsam. Ich glaube, eine Generalaussage kann man da gar nicht treffen.
Man kann es nicht treffen. Aber der Gap wird größer wahrscheinlich, ne? Zwischen.
Der Digital Gap wird definitiv größer. Ich habe heute bei der Messe auch heute so ein Gespräch gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie meine Elterngeneration oft den Kopf geschüttelt hat, dass irgendjemand Englisch als Fremdsprache gelernt hat. Warum muss ich eine Fremdsprache lernen? Weil mich versteht da eh jeder im Ort. Ja, schwuppdiwupp, die Leute, die dann eine Fremdsprache gehabt haben, die sind dann einfach ja, besser im Leben vorangekommen. Und das Gleiche passiert mit jenen, die sagen, na AI mach ich nicht. Wir haben heute mit einem Fotografen auch noch hier gesprochen und gesagt, na glaub einmal, welcher Fotograf wird in Zukunft überleben? Derjenige, der sich mit AI beschäftigt oder der sich dagegen wehrt? Vermutlich derjenige, der sich mit der AI beschäftigt. Der Gap wird immer größer zwischen denen, die bestimmte Sachen nicht machen wollen oder nicht sehen wollen und jenen, die sich damit beschäftigen. Das heißt ja nicht, dass alle Veränderungen deswegen zum Positiven gehen, aber dann weiß ich wenigstens, was funktioniert und was nicht, wenn ich mich damit beschäftige.
Ja, und das bringt es zu meiner abschließenden Frage, und zwar, was war so das letzte KI-Erlebnis als Kunde, das dir besonders gut gefallen hat oder auch gerne besonders missfallen hat? Oder vielleicht beides?
Boah, das letzte KI-Erlebnis als Kunde. Also was mir besonders gut gefällt, ist, wenn ich im Unternehmen schlicht und einfach Wissen innerhalb kürzester Zeit zu einer Aussage mit Hilfe von künstlicher Intelligenz verwenden kann. Zuletzt, ja, vor 3 Tagen oder so, habe ich eine Ausschreibung bekommen. Wir haben eine ChatGPT Enterprise-Lizenz, das heißt, alles abgeschottet, es geht nicht raus. Wir können unser Unternehmenswissen nutzen, und ich habe das einfach mal durchrattern lassen und gesagt, bitte gib mir einen Überblick über die Ausschreibung, sag mir, wo liegen wir versus Mitbewerb nach den Bewertungskriterien da drinnen stehen, und eine Viertelstunde später habe ich das gehabt. Das ist für mich eine äußerst große Arbeitserleichterung, weil dann weiß ich, an welchen Punkten muss ich besonders hart arbeiten, bei welchen Punkten schauen wir besser rein, und ich kann dieses Wissen innerhalb kürzester Zeit mit meinen Kollegen teilen. Und das ist für mich eine sehr große Arbeitserleichterung.
Vielen Dank, Rainer, dass du hier warst und mir alles beantwortet hast, euch alles beantwortet habt. Schaut sich das auf jeden Fall an. Kannst du vielleicht noch so ein paar, sage ich mal, Unternehmensnamen droppen, wo man Genesis schon im Einsatz hat?
Ja, die Magenta in Österreich zum Beispiel, die BAWAG ist dabei, die Weiland ist dabei, also TGW Logistik ist dabei. Die Asfinag ist dabei. Also es gibt viele Unternehmen unterschiedlichster Industrien. Das, was alle vereint ist, sie wollen nicht nur effizient, sie wollen empathisch mit ihren Kunden kommunizieren können.
Das bedeutet, wenn ihr dann quasi mit dem Rainer kommunizieren wollt, dann ruft es natürlich dementsprechend auch dort an. Ja, und macht euch selber ein Bild, wie empathisch Voicebots und Bots sein können.
Sehr gerne, freue mich auf die Gespräche.
Dann bis dahin, macht's es gut, bis bald, euer Herr Direktor.